Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Tobias Erhardt ist Professor für Therapiewissenschaften an der SRH Hochschule für Gesundheit. Sein absoluter Schwerpunkt ist die Physiotherapie und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Würden wir eine Umfrage unter unseren Hörern und Hörerinnen machen? Was ist ein Therapiewissenschaftler? Ich würde darauf wetten, die Mehrheit wüsste es nicht. Begegnet Ihnen das öfter?
Das begegnet mir öfter. Man kann ja die Therapiewissenschaften als eine Art Sammelbegriff für diese jungen, akademisierten Disziplinen bezeichnen. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Und man muss fairerweise dazu sagen, die Begrifflichkeit gibt es noch nicht allzu lange. Von daher sind diese Fragezeichen auch berechtigt.
Junge Wissenschaft bedeutet, Sie haben wann angefangen und müssen gegen welche Widerstände angehen?
Also international gesehen gibt es natürlich die akademisierten Disziplinen wie Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie schon lange. Da ist es fast die Regel. Bei uns ist es so, dass man sagen kann, seit der Jahrtausendwende hat sich da einiges getan. Die therapiewissenschaftlichen Studiengänge gibt es seit diesem Zeitpunkt und sie entwickeln sich sozusagen langsam dahin, wo wir sie auch platzieren wollen, nämlich verbunden mit genuiner Forschung, mit Wissenschaft. Was an der Stelle ja wichtig ist, es kommen viele praktische Erfahrungen mit dazu und die müssen sozusagen den Nachweis der Evidenz liefern. Und das ist ein Stück weit unser Forschungsauftrag.
Warum dauert es so langsam? Hängt es damit zusammen, dass das Beharrungsvermögen der alten, etablierten Wissenschaften, der Medizin beispielsweise, doch sehr groß ist?
Das mag ein Grund sein. Für viele ist es tatsächlich so, dass die, ja zum Beispiel jetzt die Physiotherapie, früher als Heilhilfsberuf, alleine die Bezeichnung macht mich schon ein bisschen...
Krankengymnast nannte man das.
Krankengymnast, genau. Dass es einfach dauert, bis dieser Transfer, diese Überführung vom Beruf des Krankengymnasten, vom Heilhilfsberuf hin zum akademisierten Physiotherapeuten, bis dieser Weg jetzt eingeschlagen wird, gegangen wird, das dauert eine Zeit lang. Und das geht mit Widerständen aus unterschiedlichen Bereichen einher.
Wenn Sie sagen, international ist das ganz anders gelaufen, welches Land würden Sie sich spontan zum Vorbild nehmen?
Also Australien kann sicherlich als Vorbild dienen. Dort ist es die Regel, dass man zum Beispiel im Direktzugang zum Physiotherapeuten gehen kann. In den USA, in den meisten Staaten ist es ebenfalls so. In Holland, in Schweden, in Großbritannien ist es auch die Regel. Von daher sind wir eigentlich ein Stück weit isoliert weltweit. Ja. Es wird höchste Zeit, dass die Strukturen dafür geschaffen werden, dass wir zum Beispiel diesen Direktzugang auch in Deutschland ermöglichen. Gegen die Widerstände von unterschiedlichen Verbänden,
Institutionen. Wir dann im Detail noch zu sprechen kommen werden. Warum ist es in Deutschland so, dass ich eigentlich zum Arzt muss und mit ein bisschen Glück dann mit einem Rezept für 6 Physiotherapien rausgehe?
Naja, der Arzt hat ja nach 12 Semestern Studium, seiner Weiterqualifikation zum Facharzt und so weiter, die Diagnosekompetenz, die Diagnosehoheit, die liegt bei ihm, die ist dort in der Regel auch ganz gut aufgehoben. Aber inzwischen haben sich eben die weiteren Wissenschaften, Klammer auf, Therapiewissenschaften, Klammer zu, weiterentwickelt. Und man kann ja sehen, dass es international gut funktioniert. Und deshalb kann man an der Stelle gucken, ob man diese Diagnosehoheit und Therapiehoheit, ob man die nicht in andere Hände geben kann, bei muskuloskeletalen Erkrankungen zum Beispiel.
Ihr eigener Weg ist, wenn man es so formulieren darf, ein dualer Weg immer gewesen. Sie haben sehr praxisbezogene Geschichten gemacht. Was haben Sie nach der Schule als erstes gemacht?
Also es war so, ich musste noch 20 Monate Zivildienst machen. Das war so Mitte der 80er Jahre, 1986. Und damals war ich in einem Heim für geistig Behinderte und danach in der Individualbetreuung. Und bei dieser Individualbetreuung eines gelähmten Patienten bin ich mit ihm öfter zur Physiotherapie nach Neckargemünd gefahren bei Heidelberg und habe dort auf der einen Seite die Physiotherapie kennengelernt. Auf der anderen Seite war ich als Sportler regelmäßig Patient beim Physiotherapeuten. Ich habe also Fußball gespielt und war häufiger verletzt und habe dadurch unterschiedliche Perspektiven der Physiotherapie kennengelernt. Der Zivildienst war quasi so eine Art Einstieg. Die eigenen Erlebnisse kamen dazu. Und danach habe ich gedacht, ach, das wäre was für mich. Und habe dann mit einer Masseurausbildung begonnen. Das war quasi diese erste Grundlage.
Dieser Masseurberuf, ist der eigentlich komplett verschwunden oder gibt es den noch? Oder ist der woanders aufgegangen?
Der ist auf dem Weg zu verschwinden, das mögen mir die Masseure jetzt verzeihen. Massage ist ein wichtiger Bestandteil nach wie vor, aber er findet sich zunehmend oder wird subsumiert im Bereich der Physiotherapie. Das hängt mit unterschiedlichen Faktoren zusammen, wie Wirksamkeit, Evidenz und so weiter. Ja. Das heißt, Sie werden, wenn Sie die Ausbildung oder das Studium zum Physiotherapeuten absolvieren, werden Sie natürlich diese klassische Massage mitlernen oder erlernen.
Sie sind dann Physiotherapeut geworden, haben auch in diesem Beruf gearbeitet, ein paar Jahre?
Genau. Ich habe dann nach der Masseurausbildung einfach gemerkt, dass mich dieses Feld total interessiert. Ich war früher nicht so der lernbegeisterndste Mensch und habe dann diese Physiotherapieausbildung angeschlossen. Damals hieß es noch Krankengymnast, ein völlig verfehlter Begriff, wie ich finde. Ja. Und konnte dann 93 diese Ausbildung abschließen. Damals gab es noch keine akademische Qualifikation in dem Bereich. Aha. Und habe dann auch lange in dem Beruf gearbeitet.
Dann haben Sie angefangen zu studieren. Sie haben Sportwissenschaften studiert und Psychologie. Und haben dann etwas gemacht, was eigentlich vermutlich gar nicht so vorgesehen war. Sie sind als Lehrer an eine Brennpunktschule nach Ludwigshafen gegangen, korrekt?
Genau, ich habe also immer berufsbegleitend studiert, beziehungsweise habe gearbeitet, habe das Studium nebenbei absolviert und habe mich als erstes jetzt in Bezug zur Physiotherapie für die Sportwissenschaft entschieden und habe als Nebenfächer die Psychologie und die Politik dann noch mit absolviert. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt, war also immer teilweise in der Praxis, teilweise an der Universität. Und hatte dann später die Möglichkeit, auch aufgrund des Lehrermangels in Rheinland-Pfalz, einen Quer- bzw. Seiteneinstieg in den Schuldienst zu machen. Das heißt, ich musste ein Referendariat noch ableisten und hatte dann das große Glück, wie ich jetzt im Nachhinein sagen möchte, an eine soziale Brennpunktschule in Ludwigshafen zu kommen und habe an dieser Stelle ganz viel fürs Leben mitgenommen.
Was haben Sie in erster Linie aus diesen Jahren für sich mitgenommen?
Also diese pädagogischen Instrumente, die man auch heute als Hochschullehrer natürlich braucht, spielen eine zentrale Rolle. Umgang mit Methodik, Didaktik und so weiter, das war schon ein sehr gutes Fundament. Darüber hinaus habe ich an dieser, damals hieß die Pestalozzi-Schule in Ludwigshafen, natürlich auch unter dem Aspekt des multikulturellen Zusammenseins ganz viel gelernt. Wir hatten 95% Schüler mit Migrationshintergrund. Und das hat mir doch einige neue Perspektiven auch eröffnet.
Tobias Erhardt, Professor für Therapiewissenschaften an der SRH Hochschule für Gesundheit. Was heißt SRH?
SRH steht für Stiftung Rehabilitation Heidelberg.
Ja.
Das heißt, es ist ein großes Unternehmen mit vielen Tochterunternehmen im Bereich Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Hochschulen.
Hochschule bedeutet Privathochschule mit Studiengebühren auch?
Hochschule bedeutet Privathochschule. Meine Mutterhochschule ist sozusagen die SRH-Hochschule für Gesundheit mit dem Sitz in Gera. Und wir haben ja Außenstellen, SRH-Außenstellen in Karlsruhe, in Stuttgart, in Leverkusen für die Physiotherapie, für die Logopädie in Heidelberg, in Karlsruhe, in Bonn, in Düsseldorf.
Wer kommt zu Ihnen? Wer studiert bei Ihnen?
Das ist sehr vielfältig. Also man kann es ja immer sozusagen beginnend an den Infoabenden, wo Eltern mit ihren Kindern dann zu uns kommen, das war jetzt diesen Dienstag wieder der Fall, kann man sehen, wer hat Interesse. Das ist der Abiturient oder der Fachhochschulabiturient, der dann Interesse hat, im Bereich Sport oder im Bereich Medizin, im Bereich Therapie tätig zu werden. Und in der Regel sieht unser Semester so aus, dass wir eine gemischte Gruppe sind. Maximal 28 Personen sind da mit an Bord. Und der Altersdurchschnitt dürfte ungefähr bei 21 oder 22 liegen.
Ist es ein duales Studium, sehr praxisorientiert?
Es ist sehr praxisorientiert, auf jeden Fall. Wir wollen uns aber auch von dieser Dominanz der Praxis ein Stück weit verabschieden. Das heißt, die Praxis bleibt natürlich wichtig. Hands-on-Therapietechniken bleiben sehr, sehr wichtig. Wir wollen aber an der Stelle die Praxis mit der Wissenschaft verbinden. Und das ist quasi unser neuer, zukunftsgerichteter Auftrag.
Wir haben vorhin festgestellt, Ihre Wissenschaft ist eine sehr junge Wissenschaft. Mhm. Mit anderen Worten, es gibt da möglicherweise noch Defizite und Schwachstellen.
Genau, es gibt Defizite und Schwachstellen. Und unser Auftrag, wie eben schon erwähnt, liegt darin, die Wirksamkeit physiotherapeutischer Leistungen erstmal zu beforschen, zu evaluieren, zu gucken, weil das eine sind Erfahrungswerte, wie Physiotherapeuten heute agieren und sagen, ja, das hat sich bewährt, das hilft den Patienten und wir wollen versuchen, sozusagen diese Intervention mit passenden Studien zu beweisen, die Evidenz nachzuweisen.
Haben Sie das Gefühl, dass die gesellschaftliche Akzeptanz größer geworden ist in den letzten Jahren?
Wobei die gesellschaftliche Akzeptanz für den Beruf eigentlich schon immer groß war. Und da fragen Sie einfach diejenigen, die schon mal Rückenschmerzen hatten und beim Physiotherapeuten waren, wie schnell die in aller Regel auch eine Besserung erfahren. Und das ist eigentlich der Moment, wo viele auch selbst erlebt haben, wie wirksam Physiotherapie sein kann.
Wobei das ja dann meistens ein subjektives Empfinden ist. Und ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, das sozusagen in eine objektive Werteskala zu bringen.
Ja gut, das ist jetzt unser Auftrag, wissenschaftlich an die Sache heranzugehen. Das heißt zu gucken, wie verändert sich der Schmerz. Wenn jetzt jemand kommt, wir fragen ihn, wie stark ist der Schmerz von 0 bis 10? Und er sagt, er ist 9. Und zwei Wochen später sagt er, der Schmerz befindet sich jetzt bei 2.
Ja.
Dann ist das ein valider Wert, ein objektiver Wert.
Ein schöner Therapieerfolg.
Ein schöner Therapieerfolg. Und das ist meist auch damit gekoppelt, dass wir die Aspekte der Beweglichkeit, der Befindlichkeit generell noch untersuchen, messen und auswerten.
Dann reden wir doch gleich ein bisschen ausführlicher über Ihr absolutes Schwerpunktthema, die Physiotherapie.
Mhm, gerne.
Passend dazu die Frage einer SWR1-Hörerin aus Friedrichshafen, die feststellt: Können Sie uns erklären, warum die wirklich wirksame Physiotherapie kaum noch verschrieben wird von den Ärzten, stattdessen lieber ein Berg von Schmerzmitteln verschrieben wird? Stimmt die Aussage so Ihrer Einschätzung nach?
Ja, ich vermute, es ist bei ihr gekoppelt, möglicherweise mit einer persönlichen Erfahrung. Der aufgeklärte Mediziner weiß um die Wirksamkeit von Bewegung und er sollte eigentlich darüber wissen. Und Bewegung ist das Medikament, ja, überhaupt bei unterschiedlichsten Erkrankungen, sei es jetzt Herz-Kreislauf, sei es internistische Erkrankungen, orthopädische Erkrankungen, bei psychischen Erkrankungen. Und,
aber Bewegung kann man ja auch haben ohne Physiotherapie.
Ja, wobei es natürlich, bleiben wir jetzt mal im orthopädischen Bereich, wenn Sie ein Problem am muskuloskeletalen System haben, Sie haben Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenvorfall oder Sie haben eine Hüftarthrose, eine Kniearthrose, dann brauchen Sie natürlich einen qualifizierten Therapeuten, der mit Ihnen die entsprechende Therapie macht. In dem Fall zum Beispiel eine evidenzbasierte manuelle Therapie.
Was heißt evidenzbasiert?
Na, evidenzbasiert heißt, es gibt Studien, die sehr deutlich darauf hinweisen, dass diese Therapiemethode einen Effekt hat.
Mhm.
Und meine Botschaft an der Stelle ist auch ein Stück weit an die Medizin, sich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen nun auch mal auseinanderzusetzen, weil es gibt sehr gute Daten über die Wirksamkeit von physiotherapeutischen Interventionen.
Wo, in welchen Fällen ist Physiotherapie wirksam, gut wirksam und wo weiß man es nicht so genau?
Ja, diese Eingrenzung ist nach dem heutigen Stand, glaube ich, gar nicht so ganz einfach. Ich kann Ihnen jetzt mal einerseits meine Erfahrungen berichten und versuche das mal zu koppeln mit wissenschaftlichen Studien. Da bleibe ich nochmal beim Rücken. Es gibt physiotherapeutische Interventionen, ich nenne jetzt mal einen Begriff, der wird vielen unbekannt sein, aber es gibt ein Konzept, das nennt sich McKenzie. Das heißt, man arbeitet mit dem Patienten in gewisse Bewegungsrichtungen und hat dadurch festgestellt, dass sowas wie Ausstrahlungsschmerz reduziert werden kann, dass die Beweglichkeit besser wird. Und das zeigen auch die von mir in der Praxis erlebten Erfahrungen.
Ja.
Das heißt, hier kann man beides miteinander koppeln, verbinden und hat entsprechende Wirksamkeitsnachweise.
Braucht man für diesen Erfolg dann dauerhafte Physiotherapie oder geht es auch, wenn der Physiotherapeut dem Patienten ein paar Übungen zeigt und der sie dann selbstständig macht?
Wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe, ich habe jetzt ein Konzept angesprochen, das mögen mir die Physios verzeihen, weil Physiotherapie ist unglaublich vielfältig und es geht im Großen und Ganzen um die Bewegungstherapie. Bei dieser Art der Physiotherapie, die ich eben angedeutet habe, ist es tatsächlich so, dass der Patient Strategien und Kompetenzen an die Hand bekommt, dieses Therapiekonzept auch teilweise selbst umzusetzen. Das heißt, er hat Aufgaben für den Alltag, die er täglich verrichten soll, um selbst Einfluss nehmen zu können auf den Therapieverlauf.
Wie würden Sie denn auch im internationalen Maßstab die Qualifizierung, die Qualität von Physiotherapeuten in Deutschland einschätzen?
Das kann man an diesem DQR-Rahmen festmachen. Das ist so ein Qualifikationsrahmen, der die unterschiedlichen Niveaus der Bildungsabschlüsse spezifiziert. Und da ist es bei uns so, dass wir überwiegend auf fachschulischem Niveau unterwegs sind. Und das ist natürlich toll. Fachschule ist wichtig, richtig und gut. Aber international gesehen müssen wir auf das akademische Niveau. Und das wäre in dem Fall DQR 6, 7 oder 8. Und das ist unser Auftrag. Und da sind wir dabei.
Was die Physiotherapie angeht, da haben Sie sozusagen Einblick von zwei Seiten. Sie haben selber als Physiotherapeut gearbeitet und Sie betreuen und begutachten und bewerten heute die Physiotherapie aus wissenschaftlicher Sicht. Hat sich, was Physiotherapie angeht, in den letzten Jahren viel verändert?
Es hat sich einiges geändert und ich würde an der Stelle nochmal an dem anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin an sich werden kritischer, sie reflektieren ihr Handeln und sie versuchen auch zunehmend Erfahrungswissen mit aktueller Studienlage und einer Integration des Patienten zu verbinden. Ja. Also diese Dreierkombination zusammenzubringen. Und das ist auch sozusagen die Lösung für die Zukunft. Wir müssen Wissenschaft, Praxis und den Patienten zusammenbringen an der Stelle.
Wenn man sich die Zielgruppe der Physiotherapeuten anguckt, also die Leute, mit denen Physiotherapeuten dann im Wesentlichen auch zu tun haben, da gibt es ja, wie soll man sagen, die Sitzenden, berufstätig Sitzenden und Bewegungslosen und PC-Orientierten. Tendenz zunehmend vermutlich?
Tendenz zunehmend, das ist ein Schwerpunkt. Es gibt aber, wenn man jetzt die unterschiedlichen Bereiche sich anguckt, nämlich Prävention, Kuration, Therapie oder auch im palliativen Bereich, also das Spektrum ist sehr, sehr vielfältig, dann ist der Vielsitzer ein Patient, der regelmäßig bei uns aufschlägt. Es gibt aber auch den Sportler, der nach einer Kreuzbandverletzung wieder zurück auf den Platz will, der Handballer, der Volleyballspieler. Und es gibt genauso den neurologischen Patienten, der nach einem Schlaganfall mit einer Halbseitenlähmung wieder lernen möchte oder muss zu essen, zu trinken, sich zu waschen und so weiter. Und das bedarf einer hochqualifizierten, akademisierten Physiotherapie.
Wenn Sie den palliativen Bereich ansprechen, was passiert in diesem Bereich genau?
Da geht es einfach darum, den Menschen entsprechend ihrer Situation was Gutes zu tun im Sinne von Mobilisierung, die Menschen nach ihren Möglichkeiten wieder auf die Beine bringen oder auf die Beine bringen, das ist sozusagen ein wesentliches Ziel in diesem Stadium.
Hat man da gute Erfahrungen gemacht?
Da gibt es jetzt studienmäßig noch recht wenig Information, aber das, was mir tätige Physiotherapeuten schildern, das ist als sehr positiv zu bewerten, ja.
Ja. Ansonsten leben wir in einer alternden Gesellschaft. Mhm. Das heißt, alte Menschen, die immer älter werden und dann vielleicht auch immer länger krank sind, ist auch eine Zielgruppe, die immer wichtiger wird?
Genau, der demografische Wandel, die Multimorbidität, das sind Faktoren, und da knüpfe ich nochmal an das an, was ich vorhin gesagt habe, die eine in die Zukunft gerichtete Physiotherapie notwendig machen. Mhm. Das heißt, diese Aufgaben werden immer vielfältiger. Die Menschen haben mehrere Erkrankungen zusammen, systemische Erkrankungen, Stichwort Multimorbidität, und die verlangen entsprechende Antworten darauf. Und das bedarf einer qualifizierten, hochqualifizierten, professionellen Physiotherapie.
Wenn wir dieses Ihr Spezial- und Fachgebiet nochmal genauer angucken, es gab in den letzten Jahren immer wieder Meldungen, dass speziell was den Rücken angeht, in Deutschland zu viel operiert wird. Deckt sich das auch mit Ihren Erkenntnissen?
Eindeutiges Ja. Und ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Diese Steigerungsraten in den letzten 10 Jahren sind dramatisch. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, sie sind zum großen Teil unnötig, weil man diesen Patienten normalerweise mit einer qualitativ hochwertigen Physiotherapie auch helfen kann oder hätte helfen können.
Warum wird zu oft operiert?
Das müssen Sie, denke ich, diejenigen fragen, die das zu verantworten haben. In der Regel steckt der Faktor Geld dahinter und eine OP wird halt adäquat bezahlt. Und das hängt sicherlich auch mit dem Kostendruck innerhalb des Gesundheitswesens, der Kliniken und so weiter zusammen. Und das mag eine Erklärung dafür sein.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Physiotherapie in besonderen Situationen und bei besonderen und speziellen Anwendungen auch entsprechend wirksam ist. Gilt das speziell auch für den Rücken?
Das gilt speziell auch für den Rücken. Und es gibt unterschiedliche therapeutische Interventionen, die ihre Wirksamkeit in Bezug auf Rückenprobleme, sei es Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, deutlich unter Beweis gestellt haben.
Ja. Stichwort dieser Tage ist Ganzheitlichkeit, ein ganzheitlicher Ansatz. Wie kriegt man das als Physiotherapeut hin, wenn man einen Patienten hat, der viele Probleme hat mit seinem Körper und den 6x45 Minuten jetzt behandeln soll?
Das ist ja der Grundauftrag eines qualifizierten Physiotherapeuten, in der Anamnese, in der Befundaufnahme unter biopsychosozialer Perspektive an den Patienten heranzugehen. Das ist das, was wir unseren Studierenden mit auf den Weg geben. Es gibt ja diverse Modelle, ICF, man guckt also nicht nur auf die körperlichen Symptome, sondern man guckt, wie ist der Mensch aktiv, ist er eingebunden als soziales Element. Und man muss an der Stelle auch sagen, viele Beschwerden, beispielsweise am Rücken, können einen psychischen Hintergrund haben. Wenn jemand eine Last zu tragen hat, wenn jemand die Angst im Nacken hat oder kein Rückgrat mehr hat, dann sind das sicherlich Faktoren, die auch mit einer Rolle spielen. Und das gehört in eine professionelle Befundung mit rein, neben anderen wichtigen Screening-Verfahren.
Gibt es eine Überbehandlung, eine Übertherapie? Also Beispiel, jemand hat eine komplizierte Schulteroperation gemacht. Jetzt versucht man, den dazugehörigen Arm wieder bewegungsfähig zu machen, dass man da zu viel macht und die Beschwerden dann hinterher eigentlich größer sind als davor?
Also wenn, dann ist das die Aufgabe des Physiotherapeuten, gemeinsam mit dem Patienten, der sich an der Stelle auch maximal einbringen soll, das individuell abzustimmen. Und in der Regel sollte keine Überbehandlung stattfinden. Die Rückmeldungen aus der physiotherapeutischen Community zeigt eher, dass es zu wenig Behandlungen auf dem Wege der Verordnung gibt und der Patient eigentlich noch mehr qualifizierte Physiotherapie hätte brauchen können.
Ja. Was ist, wenn der Körper bei so einem Beispiel jetzt Schmerzsignale sendet? Soll man auf die hören oder soll man die ignorieren?
Die soll man eindeutig beachten, auf die soll man unbedingt hören, entsprechend die Behandlung anpassen, sich an der Stelle zurücknehmen und übrigens auch auf den Körper setzen, der an der Stelle wunderbare eigene Regenerationskräfte entwickelt.
Eine SWR1-Hörerin schreibt völlig zu Recht per Mail ins Studio, ich hätte gesagt, Rezept 6x45 Minuten ist natürlich Blödsinn, weil 6x20 Minuten, und die Hörerin merkt zu Recht, denke ich jedenfalls, an, was kann man eigentlich in diesen 20 Minuten sinnvollerweise tun?
Das ist eine gute Frage, und an der Stelle brauchen wir tatsächlich auch wieder den professionellen Physiotherapeuten, der diese geringe Zeit versucht, maximal zu nutzen. Und da entwickelt man mit der Zeit, und da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrungsgeschichte, da entwickelt man in der Zeit tatsächlich Strategien, mit Zeitfressern umzugehen, um wirklich das Maximum herauszuholen.
Kann man politisch nicht fordern, dass man da auf 45 oder wenigstens 30 Minuten geht?
Das hängt ja auch oft damit zusammen, welches Heilmittel Sie verschrieben bekommen. Wenn Sie manuelle Therapie im Bereich der Physiotherapie bekommen, dann hat der Arzt die Möglichkeit, das auf 30 oder auf 45 Minuten zu verlängern, ähnlich bei der Lymphdrainage oder so. Aber diese klassische Krankengymnastik, dieser alte, echt überholte Begriff, das beschränkt sich in der Regel auf 15 bis 20 Minuten, leider.
Wir wollten über Bewegung sprechen. Ich erinnere mich an eine Sendung, die ich mit einem Altersforscher vor ein paar Monaten gemacht habe, der gesagt hat, Bewegung ist das allerwichtigste Kriterium, wenn man halbwegs gesund alt werden möchte.
Das kann ich nur unterstreichen, und ich lebe das zum Teil auch selbst, weil ich jemand bin, der fast täglich draußen in der Natur sich bewegt. Also ich gehe regelmäßig laufen.
Jeden Tag?
Ich versuche es jeden Tag zu realisieren. Und auf der anderen Seite erkenne ich natürlich auch die Ergebnisse von Studien, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation mit 150 Minuten moderater Aktivität oder 75 Minuten intensive Aktivität, die Studienlage zu Herz-Kreislauf, zu Atmung, zur Psyche, die sind halt alle relativ eindeutig und bewerten die Bewegung an sich als was sehr Positives.
Was macht, ich wollte gerade fragen, was macht die Bewegung mit einem, oder andersrum gefragt, was passiert mit einem Menschen, der unter chronischem Bewegungsmangel leidet?
Also in der Regel stellen sich relativ schnell, je nach Konstitution, was ein Mensch mitbringt, stellen sich relativ schnell Beschwerden ein. Jetzt nicht nur am Bewegungsapparat, sondern eben auch im Bereich der Psyche. Denken Sie an den Magen-Darm-Trakt, denken Sie alles, was mit Bewegung kombiniert ist. Es gibt relativ schnell vom Körper Signale, Mensch, komm in die senkrechte, kehr zurück zur Bewegung. Und wenn das nicht geht, dann ist an der Stelle auch ein qualifizierter Physiotherapeut da, der versucht, entsprechend der Situation den Patienten Bewegung mit dem Patienten gemeinsam zu initiieren, nach seinen Möglichkeiten.
Ja, ist dieser Bewegungsmangel auch der Hauptgrund dafür, dass gerade Kinder und Jugendliche bei Ihrer Berufsgruppe landen?
Auch da sind die Zahlen relativ eindeutig und auch ein Stück weit beängstigend. Jetzt erinnere ich mich zurück an die Zeit als Lehrer in der Schule. Und ich habe ja auch selbst Kinder und sehe, was in Grundschulen oder in Kindergärten passiert. Und die Erzieherin und die Lehrer versuchen da schon das Maximale. Es geht sicherlich noch mehr. Leider nimmt diese Zahl der Haltungsschäden und Haltungsschwächen im Bereich der Kinder und der Jugendlichen dramatisch zu. Immer noch.
Wir haben eingangs der Sendung festgestellt, Therapiewissenschaften, junge Disziplin. Das heißt, möglicherweise haben Sie auch die Einflusssphären anderer da tangiert oder gekreuzt? Mit welchen Folgen für Sie und mit welchen Widerständen auch?
Also es gibt eine ganz konkrete Vorstellung der Zukunft der Therapiewissenschaften. Ich spreche jetzt an der Stelle für die Physiotherapie, aber sicherlich parallel auch für die Ergotherapie und Logopädie. Nämlich, dass wir das, was es seit 10, 15, genauer gesagt seit 2001 gibt, nämlich die Akademisierung, dass wir die weiter fortsetzen wollen. Und zwar die Vollakademisierung. Das wird unser Ziel sein, weil die Anforderungen an den Beruf, die gesellschaftlichen Entwicklungen, demografischer Wandel etc. machen eine hochqualifizierte Physiotherapie erforderlich. Und wir können uns wunderbar orientieren an den Gegebenheiten, die im europäischen oder weltweiten Ausland stattfinden. Und Widerstände gibt es innerhalb Deutschlands natürlich auch.
Von den Ärzteverbänden
in erster Linie? Linie von Teilen der Ärzteverbänden, die sagen, nein, Diagnosehoheit, Therapiedelegation, das muss in unseren Händen bleiben, zum Schutze des Patienten. Nur international funktioniert und es gibt sehr gute Hinweise von Studien, dass Patienten, die direkt zum Physiotherapeuten gehen, dass die schneller wieder zurückkehren in das reale Leben, dass die schneller wieder am Arbeitsplatz sind, dass es kostengünstiger ist. Und jetzt kommt eine Angst, die wir sicherlich auch ernst nehmen, nämlich, dass wir es auch schaffen, diagnostisch so weit zu kommen, dass kein Risiko für den Patienten besteht. Und das ist wesentlicher Inhalt des Studiums.
Das wäre auch Ihr Wunsch, dass man nicht mehr diesen Umweg über den Arzt braucht, der ein Rezept ausstellt, sondern direkt als Patient zum Physiotherapeuten gehen kann?
Genau, es gibt jetzt so einen Zwischenschritt, das nennt sich Blanko-Verordnung. Das heißt, der Arzt erstellt nach wie vor die Diagnose und der Therapeut ist dann für die Häufigkeit, für die Frequenz und die Dauer der Therapie verantwortlich. Und letztendlich ist es an der Stelle auch wichtig zu sagen, Ärzte klagen ja häufig zu Recht auch über volle Wartezimmer, zu volle Wartezimmer. Und es wäre auch an der Stelle eine Möglichkeit, die Ärzte zu entlasten. Und wir bleiben ja weiter mit den Ärzten ganz eng in Verbindung. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen niemandem was klauen, sondern weiter interdisziplinär eng zusammenarbeiten. Und wenn ein Patient zu uns kommt, der von uns nicht adäquat behandelt werden kann nach dem Screening, nach dem Flaggensystem und so weiter, dann wird er natürlich umgehend zum Arzt geschickt, um weitere Diagnostik einzuleiten. Keine Frage.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Politik?
Ich wünsche mir ganz klar die Vollakademisierung. Ich wünsche mir langfristig primär qualifizierende Studiengänge. Und ich wünsche mir die nötige Unterstützung auf Bundesebene und Länderebene für dieses Vorgehen, für dieses Vorhaben.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.